Willkommen bei eurem Lieblingspodcast Herrscherlogik, wo Nascha, der Gottkönig, und Leni, die Allwissende, wieder versuchen, dich von ihrem Wahn zu überzeugen. Seid ihr bereit? Los geht's!
Willkommen zurück bei Herrscherlogik. Ich bin Tiberius. Und heute reden wir nicht über ein kleines Thema, nicht über irgendeine Nebensächlichkeit, sondern über etwas, das seit Jahrhunderten in unsere Gesellschaft hineinwirkt. Darüber, wie Männer und Frauen früher gelebt haben, was Frauen durften, was sie nicht durften, was erkämpft wurde, was sich verändert hat, was noch immer schief läuft und warum die Welt längst nicht mehr so simpel ist, wie manche sie gern hätten. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sieht man sehr schnell, das klassische Bild von Mann und Frau war nie einfach nur natürlich. Es war politisch, rechtlich und gesellschaftlich organisiert. Männer hatten Macht, Frauen hatten Pflichten. Männer durften entscheiden, Frauen sollten funktionieren. In Deutschland bekamen Frauen erst 1918 das Recht, zu wählen und gewählt zu werden. Das Reichswahlgesetz trat Ende 1918 in Kraft und bei der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 konnten Frauen erstmals reichsweit wählen und kandidieren. Und trotzdem war Gleichberechtigung damit noch lange nicht Realität. Das Grundgesetz schrieb 1949 zwar fest: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber im alten Familienrecht blieb der Mann zunächst weiter das Oberhaupt der Familie, während die Frau rechtlich auf Haushalt und Unterordnung festgelegt war. Der Bundestag erinnert selbst daran, dass sich die junge Bundesrepublik damals noch stark auf das patriarchale bürgerliche Gesetzbuch von 1896 stützte. Der Mann entschied in ehelichen Angelegenheiten letztlich, die Ehefrau war zum Haushalt verpflichtet. Selbst nach dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958 war die Sache nicht erledigt. Vorher durften Frauen ohne Zustimmung ihres Ehemanns nicht einmal ein eigenes Bankkonto eröffnen. Auch die Verfügungsgewalt über Geld lag rechtlich beim Mann. Und erst seit 1977 brauchen Ehefrauen in Westdeutschland nicht mehr die Einwilligung ihres Mannes, um arbeiten zu dürfen. Mit der Reform des Ehe- und Familienrechts trat an die Stelle der alten Hausfrauen-Ehe offiziell eine gleichberechtigte Aufgabenteilung in Haushalt und Beruf. Das muss man sich einmal langsam auf der Zunge zergehen lassen. 1977. Das ist keine ferne Steinzeit. Das ist die Lebenszeit vieler Menschen, die heute noch ganz selbstverständlich ihre Meinung darüber sagen, wie Frauen sich zu verhalten haben. Und als wäre das nicht genug, wurde Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland erst 1997 strafbar. Nicht im 19. Jahrhundert. Nicht irgendwo in einem fernen Land. 1997. Der Bundestag und die Bundeszentrale für politische Bildung benennen das sehr klar. Wer also heute so tut, als sei Gleichberechtigung längst vollständig erreicht und jede weitere Debatte bloß übertrieben, der ignoriert nicht nur Gefühle, sondern blanke historische Tatsachen. Die Wahrheit ist, Frauenrechte wurden nicht geschenkt. Sie wurden gegen Widerstände erkämpft, gegen Gesetze, gegen Gewohnheiten, gegen religiöse, politische und kulturelle Vorstellungen davon, was eine gute Frau zu sein habe. Und natürlich wurden riesige Fortschritte erreicht. Frauen dürfen wählen, studieren, Eigentum verwalten, Berufe ausüben, politische Macht übernehmen, über ihr Leben wesentlich freier bestimmen als früher. 1994 wurde Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes sogar noch ergänzt. Seitdem steht dort ausdrücklich, dass der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Das ist wichtig, weil es nicht mehr nur um formale Gleichheit geht, sondern um reale Lebensverhältnisse. Aber jetzt kommt der Teil, den manche nicht gern hören. Fortschritt heißt nicht Vollendung. Frauen sind heute noch immer benachteiligt, nur oft subtiler, struktureller, hartnäckiger. Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 einen unbereinigten Gender Pay Gap von 16%. Frauen verdienten also im Durchschnitt pro Stunde 16% weniger als Männer. Der breitere Gender Gap Arbeitsmarkt lag 2025 bei 37%. Destatis nennt dafür ausdrücklich Ursachen wie geringere bezahlte Arbeitszeiten, niedrigere Erwerbsbeteiligung, häufigere Teilzeit und die strukturellen Folgen unbezahlter Care-Arbeit, die nach wie vor stärker von Frauen übernommen wird. Selbst der bereinigte Gender Pay Gap lag 2025 noch bei 6%. Das bedeutet nicht, dass jeder einzelne Mann jeder einzelnen Frau für dieselbe Arbeit absichtlich weniger zahlt. Es bedeutet aber sehr wohl, dass das System Frauen noch immer häufiger in schlechter bezahlte Berufe, in Teilzeit, in unterbrochene Erwerbsbiografien und in unsichtbare Sorgearbeit drängt. Und genau da beginnt die Verantwortung von Männern. Nicht im peinlichen Reflex, aber Männer haben es auch schwer, sondern in der Fähigkeit, zwei Dinge gleichzeitig auszuhalten. Ja, auch Männer leiden unter Rollendruck, unter emotionaler Verarmung, unter dem Zwang, stark sein zu müssen. Und ja, Frauen sind zusätzlich in vielen Bereichen strukturell benachteiligt und häufiger von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen. Beides kann gleichzeitig wahr sein. Männer müssen nicht kleiner werden, damit Frauen freier werden. Aber Männer müssen ehrlich genug sein, zu erkennen, dass sie oft von Regeln profitieren, die Frauen schaden. Ein Teil der männlichen Gegenwehr kommt genau daher. Wenn die alte Ordnung bröckelt, fühlen manche Männer keinen Verlust von Macht als Korrektur von Ungleichheit, sondern als persönliche Kränkung. Plötzlich reicht es nicht mehr, einfach der Mann zu sein. Plötzlich muss man Charakter haben. Empathie, Selbstreflexion, Partnerschaftlichkeit. Für manche ist das Befreiung, für andere wirkt es wie Bedeutungsverlust. Und einige reagieren darauf mit Trotz, Häme oder offener Ablehnung. Nicht, weil Gleichberechtigung ungerecht wäre, sondern weil sie nie gelernt haben, ihren Wert anders zu finden als über Überordnung. Das ist unerquicklich, aber man muss es benennen. Noch drastischer wird es beim Thema Gewalt. Frauen erleben Gewalt nicht nur als individuelles Problem, sondern oft als Ausdruck von Besitzdenken, Kontrolle und patriarchaler Prägung. Das Bundeskriminalamt meldete für 2024, dass 308 Frauen und Mädchen in Deutschland getötet wurden. 191 davon wurden durch Partner, Ex-Partner oder Familienmitglieder getötet. Insgesamt wurden 859 Frauen Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte. In 68% der Fälle kannten sie den Täter. Gleichzeitig stiegen laut BKA andere Gewaltformen gegen Frauen weiter an, etwa häusliche Gewalt, Sexualdelikte und digitale Gewalt. Das ist der Punkt, an dem das Wort Femizid wichtig wird. Das Deutsche Institut für Menschenrechte beschreibt Femizide nicht einfach nur als Frauen werden getötet, sondern als Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, also eingebettet in Muster von Frauenfeindlichkeit, Besitzanspruch, Trennungskonflikten, sogenannter Ehre oder Misogynie. Ein großer Teil dieser Taten findet im sozialen Nahraum statt, also dort, wo eigentlich Schutz sein sollte. Und wenn wir darüber sprechen, müssen wir aufhören, so zu tun, als seien das bedauerliche Einzelfälle ohne gesellschaftlichen Zusammenhang. Nein, dahinter stecken Erziehung, Rollenbilder, Kontrollfantasien, Entwertung von Frauen und eine Kultur, in der weibliche Selbstbestimmung manchen Männern noch immer wie eine Provokation erscheint. Genau hier können Männer etwas ändern. Nicht abstrakt, sondern konkret. indem sie sexistisches Gerede nicht als Witz durchgehen lassen, indem sie Freunde stoppen, die Frauen abwerten oder kontrollieren wollen, indem sie im eigenen Leben Care-Arbeit, Elternschaft, mentale Last und emotionale Arbeit nicht an Frauen delegieren, indem sie zuhören, wenn Frauen über Angst, Belästigung, Übergriffigkeit oder Benachteiligung sprechen, statt sofort die Verteidigung der eigenen Geschlechtsgruppe zu organisieren. Und ja, auch die Politik kann und muss handeln. Besserer Gewaltschutz, verlässliche Frauenhausfinanzierung, konsequentere Strafverfolgung, faire Löhne, bessere Vereinbarkeit, Bildungsarbeit, Schutz vor digitaler Gewalt und eine Gleichstellungspolitik, die nicht bei Sonntagsreden endet. Das Grundgesetz gibt diesen Auftrag ausdrücklich vor. Und noch etwas ist wichtig. Wenn wir heute über Männer und Frauen reden, dann dürfen wir nicht so tun, als gäbe es nur zwei starre, ewige Schubladen, in die jeder Mensch sauber hineinpasst. Diese Gesellschaft ist längst bunter, vielfältiger, offener. Es gibt mehr Lebensweisen, mehr Identitäten, mehr Geschlechterrealitäten und mehr Möglichkeiten, Mensch zu sein, als das alte Schwarz-Weiß-Bild jemals erfassen konnte. In Deutschland gibt es seit Ende 2018 neben männlich und weiblich auch die Möglichkeit eines dritten Geschlechtseintrags. Divers. Die Regelung geht auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zurück. Das heißt nicht, dass plötzlich alles einfach wäre. Aber es heißt, dass auch rechtlich anerkannt ist. Die Wirklichkeit ist komplexer als das alte Entweder-Oder. Und ganz ehrlich, das ist keine Bedrohung, das ist ein Fortschritt. Denn Freiheit wird nicht kleiner, wenn mehr Menschen sie bekommen. Sie wird größer. Eine offene Gesellschaft verliert nichts, wenn sie mehr Varianten des Menschseins anerkennt. Sie gewinnt. Vielleicht ist das der Kern dieser Folge. Nicht Männer gegen Frauen, nicht alt gegen neu, nicht Tradition gegen Moderne, sondern die Frage, ob wir endlich begreifen, dass Würde keine knappe Ressource ist, dass Respekt sich nicht verbraucht, dass Gleichberechtigung kein Angriff auf Männer ist, sondern eine Einladung, endlich aus Rollen auszusteigen, die allen schaden. Frauen, Männern, queeren Menschen, Familien, Beziehungen, Politik, uns allen. Darum mein Appell zum Schluss und ja, Tiberius darf auch einmal direkt werden. Männer, schaut nicht weg. Wartet nicht darauf, dass Frauen die ganze Gleichstellung für euch miterledigen. Hört zu. Lernt, widersprecht. Übernehmt Verantwortung. Seid Verbündete, nicht Zuschauer. Und an die Politik. Redet nicht nur über Werte, schafft Schutz, Bildung, gerechte Strukturen und reale Chancen. Toleranz ist kein weiches Extra. Sie ist die Mindestbedingung einer zivilisierten Gesellschaft. Und Offenheit ist kein Trend. Sie ist die Antwort auf eine Welt, die längst mehr Farben hat als nur Schwarz und Weiß. Ich bin Tiberius. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Podcast Herrscherlogik. Nascha will immer noch die Weltherrschaft und Leni, naja, sie weiß eh schon alles. Bis zur nächsten Folge.